Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Und damit erstmal ein herzliches Kölle-Alaf an euch alle. Rosenmontagsumzug ist am heutigen Montag und was soll ich sagen, euer Tornetz-Host Jan hat natürlich auch ordentlich Karneval gefeiert, wird, wenn diese Folge rauskommt, auch noch karnevalstechnisch unterwegs sein. Deswegen war ich natürlich nicht in der Lage, alle Partien in diesem großen Umfang mir anzuschauen. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen lockeren Zweitliga-Talk, gehen die wichtigsten Spiele einmal so durch und haben natürlich einen besonderen Blick auf die rheinischen Clubs Fortuna Düsseldorf, den ersten FC Köln und auch in der Karnevals-Hochburg Rheinland-Pfalz. Blicken wir auf den ersten FC Kaiserslautern und ins Saarland zur SV Elversberg, die gegen Hertha BSC Berlin antreten durften. Und fehlen darf da natürlich auch nicht der Hamburger Sportverein, der jetzt im März angekommen ist. In den letzten Jahren hat man im März kaum Spiele gewinnen können. Und beim SC Paderborn hat man natürlich mit dem SC Paderborn hat man eine sehr schwierige Aufgabe gehabt. Deswegen, also, dieser Spieltag hat sehr viel geboten. Man hat sehr viele Kostüme in den Stadien gesehen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr gefeiert habt, dass ihr den einen oder anderen schönen Moment genießen konntet und jetzt vielleicht gerade vom Rosenmontagsumzug kommt und euch diese Folge anhört. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und anders als in den letzten Folgen, jetzt erstmal Musik ab, bitte.
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Resing.
Und natürlich dürfen wir in dieser Folge auch nicht das Klein-Riesing-Duell vergessen, nämlich FC Schalke 04 gegen Preußen Münster und natürlich auch das SPC-Derby. Fortuna Düsseldorf gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Beide Partien am Freitagabend stattgefunden. Und beim FC Schalke 04 gegen Preußen Münster muss man natürlich sagen, da haben einige Leute gefehlt. Und es gab dann noch einen Torwartwechsel, also Hegerin auf die Bank, Loris Karius nach 4,5 Jahren endlich mal wieder Stammspieler, 4 Jahre auf den Tag genau nach seinem letzten Bundesligaspiel für Union Berlin damals. Jetzt also wieder im Kasten, wie gesagt, Hegerin auf der Bank, Taylan Bulut ist zurückgekehrt, dafür Max Krüger gelb-rot gesperrt, Schallenberg verletzt, du hast einen Hamascher langfristig ausfällt, Tobi Mohr, Kenan Karaman, Chibara, Emil Heulund, Musa Silla. Also beim FC Schalke 04 war schon einiges im Argen. In den letzten Wochen hat man noch nicht die Ergebnisse eingefahren. Die Kritik an Kjetil Wonderen ist auch wieder gewachsen. Also ihr merkt schon, da war wieder einiges drin und drum. Und Preußen Münster haben sich in der Saison bisher sehr achtbar verkauft. Gute Ergebnisse eingefahren, vor allem gut gegen den Ball gearbeitet, also es sind eine sehr konterstarke Mannschaft, die robust in den Zweikämpfen ist und mit Joshua Mees, Florian Pick und Fridtjonsson hat man vorne 3 sehr schnelle und mit Fridtjonsson einen sehr kopfballstarken Dreiersturm aufgeboten und Preußen Münster hat ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, haben versucht auch die Schalker früh zu pressen, wollten deren Verunsicherung und deren Unsortiertheit ausnutzen. Und ohne Loris Karius hätte man dieses Spiel auch ganz eindeutig verloren auf Schalker Seiten. Denn Karius hat das ein oder andere Mal glänzend gerettet auf der Linie, aber auch aus dem Tor heraus. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir da die eine Aktion, wo er aus dem Tor heraus stürmt und dann per Kopf den Ball ins Aus klären kann. Das hat so ein bisschen Manuel Neuer-Vibes aus dem WM-Achtelfinale 2014 gegen Algerien gehabt. Ich meine, klar, ich will jetzt nicht Karius mit Manuel Neuer vergleichen, aber allein diese Präsenz, die er ausgestrahlt hat mit seiner ganzen Erfahrung, hat er unter anderem auch ein Champions-League-Finale für Liverpool 2018 gegen Real Madrid bestritten. Also das zeigt schon, der Mann hat auf jeden Fall die Qualität und die Ruhe. Und auch die Innenverteidigung aus Kaminski und Kalasch, war das ein oder andere Mal unsicher, hatten Tempodefizite, natürlich vor allen Dingen Marcin Kaminski, weshalb die Preußen dann auch immer wieder gefährlich hinter die letzte Kette gekommen sind. Und am Ende war es dann halt das Glück, was man hatte, dass man so einen guten Keeper wie Loris Karius im Kasten hatte und dass Moussa Ba dann noch einen Geistesblitz im gegnerischen 16er hatte und den Ball dann doch kurz vor Schluss zum großen Jubel aller Fans den Ball dann doch ins Tor geschossen hat. Und das sind natürlich drei ganz wichtige Punkte. Spielerisch nicht überzeugend, aber viele Verletzte, resolut trotzdem dagegen gehalten, nicht aufgegeben und am Ende sich dann mit diesem 1-0-Sieg zu Hause belohnt. Und belohnen konnte sich der rheinische Club aus Düsseldorf nicht gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Da muss ich sagen, die Dreierkette aus Itter, Quaschi und Losli gefällt mir immer besser. Also Jan Sievert hatte anscheinend defensiv gutes Bollwerk aufgestellt und vorne hat man jetzt auch mal wieder so den Lucky Punch, vor allen Dingen jetzt durch Julian Green, der dann in der Nachspielzeit per Elfmeter im zweiten Versuch das 2-1 erzielen konnte. Führt einfach griffiger, bissiger. Bei Düsseldorf hatte man so ein bisschen den Karnevalsblues in den Knochen, so zumindest mein Eindruck. Und da muss ich sagen, Glückwunsch an die Spielvereinigung Greuther Fürth für eine sehr, sehr starke Leistung. Und zwei Partien am Sonntag habe ich, die ich auch nochmal sehr gerne besprechen möchte. Zum einen SV Elversberg gegen Hertha BSC Berlin. Und die Elversberger haben tatsächlich den Gegner diesmal nicht so kommen lassen, sondern sind auch früh draufgegangen, haben früh gepresst, haben gemerkt, okay, wenn wir die Herthaner früh verunsichern können, nachdem man die Herthaner in der Vorwoche ja 0-0 gegen den 1. FC Nürnberg einfangen konnte, mit auch einer guten Leistung, vielleicht können wir dieses Selbstbewusstsein direkt wieder anknacksen, indem wir früh pressen, frühe Ballgewinne erzielen und das ist super aufgegangen. Und dann hast du natürlich auch glänzend aufgelegte Außenverteidiger gehabt mit Neubauer, Baum, die jeweils einen Treffer vorbereitet haben, mit Mohamed Damar, Aslani, also ehemaliger Berliner, die offensiv einfach schon ihre Qualitäten nachgewiesen haben und in der ersten Halbzeit war Hertha BSC Berlin einfach defensiv desolat. Offensiv ging so ein bisschen was, aber defensiv waren sie absolut desolat, haben kaum zum Spiel gefunden. Nicht umsonst kam ja Toni Leistner als Innenverteidiger zur Pause. Aber auch in Hälfte 2 hat Elversberg das dann auch sehr routiniert verwaltet. Hertha BSC Berlin kam gar nicht richtig zum Zug. Und so muss man dann auch einfach mal sagen. Also es war ein mehr als verdienter Sieg. Und Hertha BSC Berlin einfach desolat. Also sie performen die ganze Saison schon unter ihren Möglichkeiten. Und schienen auch in der ersten Halbzeit so, als wäre Stefan Leitl mit seinem Latein schon am Ende. Er hat einmal alle Jungs zusammengerufen, als eine kleine Unterbrechung war im Spiel und hat ihn dann nochmal ins Gebet an die Ehre appelliert. Aber am Ende hat es einfach nicht viel gebracht und die Niederlage war mehr als verdient. Und verdient war auch die Niederlage des Hamburger Sportvereins beim SC Paderborn. Die Hamburger sind zwar immer noch Tabellenführer, aber gegen den SC Paderborn, die auch wieder sehr aggressiv und griffig gespielt haben, allen voran der Ex-HSV-Spieler Philipp Bilbia mit einigen guten Aktionen, hat ja auch das 1-0 vorbereitet. Schöne Flanke von Ansa auf den zweiten Pfosten zu Theo, der dann in die Mitte legt und Bilbia muss den Ball dann nur noch über die Linie mit seinem Kopf drücken. Vor allen Dingen viel vertikales Spiel beim SC Paderborn. Auch viel angetrieben aus der Innenverteidigung durch Felix Götze, der viele gute Balleröffnungen gespielt hat. Und der HSV kam einfach nicht zu seinem sehr starken Flügelspiel über Muheim Dompe auf links oder Mikkel Brossis und Sahiti auf rechts. Also am Ende war es ein mehr als verdienter Sieg.
Domes Darmstadt Talk.
Meine Meinung zu dem Spiel 1. FC Magdeburg gegen SV Darmstadt 98 ist folgende. Also ich war ja live in der Arena von Magdeburg, in der Afnet Arena oder in der Heinz-Krüger Arena, wie sie auch da genannt wird, von den Fans, denn die mögen den Namen tatsächlich lieber, weil auch viele mit den Namen aufgewachsen sind. Ich habe mich da mal ein bisschen umgehört, mit ein paar Magdeburgern vor und nach dem Spiel ein bisschen geredet. Deswegen. Und ja, also das Stadion an sich war. Ist ein schönes Stadion, ja. Ist es ein bisschen kompliziert, als Gästefan hinzukommen, muss man sagen. Denn es ist nicht wirklich gut ausgeschildert, wo genau du als Gästefan hin musst. Mir zum Beispiel ist es passiert, dass ich zwar den Schildern gefolgt bin, aber plötzlich war ich halt in der Nähe der Heimmannschaft. Also in der Kurve, wo die Heimmannschaft ist, und da möchte man halt nicht so gerne als Gästefan sein. Jetzt als Darmstadt-Fan ist das nochmal was anderes, aber wenn dann zum Beispiel so ein Eintracht Braunschweig dahin kommt und die nicht unbedingt sofort sehen, wo sie hin müssen, das kann dann schon zu Komplikationen führen. Und auch beim Catering, muss ich sagen, kann man ein bisschen nachlegen, weil es gab einen großen Kiosk für den ganzen Auswärtsblock. Und da hat man schon gemerkt, ja, der Catering-Service war an manchen Stellen schon überfordert und es hat auch vergleichsweise lang gedauert. Da vielleicht nochmal einen zweiten Kiosk aufzumachen, hätte das Ganze sichtlich verbessert. Und ja, auch ein Thema Nachhaltigkeit müsste Magdeburg dann nochmal nachlegen, denn da gab es auf jeden Fall auch Sachen beim Catering, was man besser machen könnte, wie zum Beispiel so bei Ketchup, Senf und Mayo, so Aufreißtütchen zu jeder Wurst. Ich glaube, das ist nicht auf lange Sicht so nachhaltig und macht, glaube ich, auch mehr dreckig, anstatt dass es zum Beispiel wie mittlerweile in vielen Stadien gibt, so eine große Theke dahin zu stellen, wo man sich dann selbst Senf, Ketchup oder Mayo austun kann. Das würde es wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher machen. Aber wir sind nicht wegen des Caterings hier, sondern wegen des Spiels. Und das Spiel ging auf jeden Fall rasant los. Darmstadt gleich in den ersten Minuten mit viel Präsenz in der, ich glaube nach 5 Minuten schon 3 Ecken gehabt. Das war schon ordentlich, wobei man sagen muss, im ganzen Spiel hatte Darmstadt dann 4 Ecken. Also haben sie 3 der ganzen 4 Ecken schon in den ersten 5 Minuten rausgeholt. Ja, sagt schon einiges über das Spiel. Um zu den Ecken kurz zu kommen, Magdeburg hat am Ende 12. Also 12 zu 4 Ecken für Magdeburg. Ja. Und ja, dann ging das auch in der ersten Halbzeit sehr gut los, auch auf Magdeburger Seite. Die haben auch viel Präsenz gezeigt, wollten nach dem ersten Heimsieg gegen den ersten FC Köln natürlich nachlegen und hatten auch ihre Chancen. Doch dann durch einen eigentlichen Freistoß für Magdeburg, den Schuhen gefangen hat und schnell ausgeführt hat, in den Lauf von Boetius, der dann weitergeleitet auf Hornby, und wo Hornby dann mit einem schönen Schlenzer am Verteidiger vorbei und an dem Torwart von Magdeburg zum 1-0 für Darmstadt. Und das 1-0 hat dann auch bis zur Halbzeit Bestand. Da dachte man sich als Darmstadt-Fan, okay, scheinbar haben sie nach dem 2-0 gegen Schalke letzte Woche was so ein Impact gespürt. Und ja, vielleicht kann ja hier was laufen, denn auch offensiv nach dem wilden 10, 15 Minuten kam von Magdeburg nicht mehr so viel. Also in der ersten Halbzeit stand Darmstadt defensiv sehr kompakt, sehr gut und hatte durch halt Kontersituationen auch gute Chancen. Ja, und in den ersten 10 bis 15 Minuten hätte Darmstadt auch in der zweiten Halbzeit sehr stark nachlegen können mit einem 2-0, vielleicht sogar 3-0. Die Chancen dazu waren da. Also nach 60 Minuten darf sich Magdeburg nicht beschweren, wenn es da mindestens 2-0, wenn nicht sogar 3-0 steht für Darmstadt. Aber wie es im Fußball nun mal so ist, du nutzt deine Chancen nicht, dann nutzt der Gegner sie. Und das hat Magdeburg gemacht. Mit dem ersten Angriff in der zweiten Halbzeit dann zum 1-1. Und ja, dann ist Darmstadt auseinandergefallen. Und dann kam auch relativ schnell das 2-1 hinterher. Und ja, und man muss dazu sagen, viele individuelle Fehler und spätestens nach dem 2-1 war es das dann. Also da ist Darmstadt dann defensiv komplett zusammengebrochen. Keiner hat wirklich mal einen Zweikampf gewonnen oder irgendeinen zweiten Ball erobert. Da ging es nur noch darum, irgendwie den Ball hinten rauszukriegen, egal wie. Also du hast richtig die Ratlosigkeit in den Spielern gesehen, auch bei Kofeld. Der wusste selbst nicht, was da gerade abgeht. Und ja, dann ist es halt so gekommen, wie es kommen musste. Es kam dann zu einem 3-1 und schlussendlich zu einem 4-1, wobei man sagen muss, das zweite, dritte und vierte Tor von Magdeburg innerhalb von 8 Minuten, das ist schon brutal. 3 Gegentore innerhalb von 8 Minuten. Ja, und damit war dann das schlussendliche Ergebnis von 4-1, wobei man bei Darmstadt am Ende sogar Glück haben muss, dass es nicht noch 5-1 ausgeht, weil Martin Kaas noch den Pfosten getroffen hat. Naja, und damit hat Magdeburg dann den zweiten Heimsieg hintereinander eingefahren, nach einem 3-0 gegen Köln, jetzt das 4-1 gegen Darmstadt. Und Magdeburg damit auf dem dritten Tabellenplatz hinter Hamburg und Kaiserslautern.
Jans erste FC Köln Review. Wir dann zum ersten FC Köln Talk. Der erste FC Köln war am Karnevalssamstag um 20.30 Uhr auswärts beim Karlsruher SC gefordert. Die Karlsruher selbst nicht in einer allzu guten Form, der FC auch nicht. Man hat es ja in den letzten Wochen nicht überzeugen können. Zuerst konnte man die meisten Spiele noch knapp mit 1-0 gewinnen, aber auch jetzt sind so dieser Lucky Punch ausgeblieben. Und du merkst einfach diese offensive Kreativlosigkeit. Man hat gegen eine Fünferkette, vor allen Dingen also mit drei Innenverteidigern, viel übers Zentrum gespielt. Und ja, wenn der KSC irgendwo massiv und stark ist, dann das Zentrum. Ljubicic hat sich das öfter mal verrannt. Meiner kam auch zu kaum Aktion, ist dann ja auch noch verletzt ausgefallen, wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen fehlen. Noch mit der gefährlichste, Damien Downs kam zu kaum Aktion, also offensiv ging gar nichts. Florian Kainz konnte keine kreativen Impulse setzen und defensiv hatte man auch den einen oder anderen Wackler. Also der KSC kam auch zu einigen Möglichkeiten, ohne wirklich gefährlich zu werden. Und am Ende, wenn du kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu. Timo Hübers, der FC-Kapitän, mit einem vermeidbaren Eigentor. Und man muss einfach sagen, so gerade im Kreativbereich muss, falls man in die Bundesliga aussteigt, deutlich nachrüsten. Mehr Spieler, die auch mal diesen ja, kreativen Moment haben, die auch mal einen schönen Steckpass spielen können oder auch mal spielerisch eine enge Situation auflösen können. So eine Art Florian Wirtz in Light. Wäre ganz wichtig. Da würde mir zum Beispiel auch ein Ander Sühne aus der U21 einfallen, der auch mal wieder sehr kreative Momente hat. Klar, er hat noch nicht diese Konstanz, kam ja auch jetzt erst im Sommer aus der U19 zu U21. Oder auch ein Hatschaui, U17-Weltmeister, der bei der U19 an diesem Wochenende auch wieder mit einer sehr guten Leistung glänzen konnte, auch wenn die U19 gegen den FC Schalke 04 verloren hat. Also ihr merkt schon, also es ist auch Talent da, aber natürlich noch jung und die Kreativität fehlt. Und ich muss einfach sagen, ich war oder bin auch in den letzten Wochen sehr enttäuscht. Jetzt hat man ein Auswärtsspiel beim SSV Ulm in der kommenden Woche, dann Heimspiel, Topspiel 2030 zu Hause gegen die SV Darmstadt 98. Und da müssen schon 4 bis 6 Punkte her. Weil der FC ist jetzt durch die zweite unnötige Niederlage auf Rang oder das zweite unnötige nicht siegreiche Spiel auf Rang 5 abgerutscht und du darfst natürlich nicht den Anschluss verlieren, denn die anderen Teams scheinen ja ganz gut zu punkten.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich Livan Bourcu,
der Flügelstürmer vom 1. FC Magdeburg. Liam Borchu hat bei der Partie gegen SV Darmstadt 98 besonders in der zweiten Halbzeit, oder man muss ja fast schon sagen, nur in der zweiten Halbzeit dafür gesorgt, dass Magdeburg einen 1-0-Rückstand in einen 4-1-Heimsieg drehen konnte. Denn Borchu war an zwei der vier Tore beteiligt. Ein Tor hat er gemacht, eins hat er vorgelegt und war generell in der zweiten Halbzeit fast nicht mehr wiederzuerkennen im Vergleich zur ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit ist ihm noch nicht so viel gelungen, kam kaum durch die sehr kompakte Defensive von Darmstadt durch. Doch in der zweiten Halbzeit ist der Junge ja aus sich rausgekommen, hat gezeigt, was er kann, was er für ein Dribbelkünstler ist. Und so ist ja dann auch das erste Tor entstanden, indem er mit einem schönen Solo fast schon vom Mittelkreis aus da 4-5 Darmstädter ausgetanzt hat und dann noch die Übersicht hatte, auf Amechi quer zu legen und der dann halt zum 1-0. Ja, und dann beim 2-1, was er selbst gemacht hat, auch wieder ein schöner Schlenzer, damit die Abwehr von Darmstadt ein bisschen überrumpelt. Und die haben damit zwei schöne Tore gemacht. Und auch sonst mit seiner Technik, mit seinem Spielwitz und mit seinem Tempo hat er sehr viel dran gemacht, gerade auf den Außen, gerade auf der linken Außenseite, auf der Darmstadt heillos überfordert war. Also wenn Borchu und Amechi mal Tempo gemacht haben, kam Darmstadt absolut nicht hinterher. Und gerade auf der Seite von Liam Borchu mit Bueno und Corredor, also die beiden haben in der zweiten Halbzeit gar kein Land mehr gesehen. Borchu konnte machen, was der wollte, ihm ist alles gelungen. Ja, und halt auch mit seinem Energie hat er die ganze Mannschaft von Magdeburg nochmal so ein bisschen angespornt, wodurch es dann schlussendlich zum 4-1 Heimsieg wurde. Deswegen für mich Spieler des Spieltags Liam Borchu.
Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche Loris Karius vom FC Schalke 04. Nach über 4 Jahren endlich mal wieder ins Tor zurückgekehrt und direkt mit einer überragenden Leistung. Ich habe es ja bereits im Schalke-Teil erwähnt, Manuel Neuer Style wie 2014 und hat die Knappen gerettet. Also ein wunderbarer Auftritt des mittlerweile 31-jährigen Keepers. Respekt und deshalb auch verdienter Klein Riesings Gruß. Kommen wir dann als nächstes zu den 11 Tornetzern, also der Top 11 des 24. Spieltags. Fangen im Tor an mit Loris Karius vom FC Schalke 04. Dann in der Viererkette links Neubauer von der SV Elversberg, Felix Götze vom SC Paderborn und Josh Knight von Hannover 96 bilden die Innenverteidigung. Rechts haben wir den Elias Baum von der SV Elversberg. Dann im zentralen Mittelfeld Enzo Leopold von Hannover 96 und Robin Fellhauer von der SV Elversberg. Im offensiven Mittelfeld Julian Green von der Spielvereinigung Greuther Fürth und vorne die Dreierreihe Ansa vom SC Paderborn, Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern und Borchu vom 1. FC Magdeburg.
Der helle Pfiff der Woche. Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Dennis Aytekin, der Schiedsrichter der Partie Schalke 04 gegen Preußen Münster. Dennis Aytekin war ja 8 Monate verletzt ausgefallen. Der hat kein Spiel gepfiffen, weder national noch im internationalen Wettbewerb, aufgrund mehrerer Verletzungen und Krankheiten, die ihn zurückgeworfen haben. Es stand ja auch mal im Raum, ob Dennis Aytekin überhaupt nochmal als Schiedsrichter zum Einsatz kommen wird, je nachdem wie halt und schwerwiegend seine Verletzungen halt sind. Doch, seit am Wochenende So, am Freitag konnte Dennis Adekin sein Comeback feiern und er wirkte noch ein bisschen ja, schlapp, müde am Anfang der Partie. Aber natürlich kann man ihnen das nicht verübeln, wenn man natürlich nach 8 Monaten wieder auf dem Rasen steht, dann auch noch bei so einem Spiel wie Schalke gegen Münster, wo es für beide Mannschaften um was geht oder ging, beziehungsweise immer noch geht. Und ja, also ich finde, Dennis Adekin hat das sehr gut gemacht. Man hat ihm anfangs angemerkt, dass er nochmal den Rhythmus brauchte, um wieder reinzukommen, aber da kam er sehr schnell wieder rein. Ich meine, Herr Adekin ist ja auch ein sehr, sehr erfahrener Schiedsrichter. Ich würde sogar fast so weit gehen mit der erfahrenste und einer der besten Schiedsrichter, den wir im deutschen Fußball haben. Nicht umsonst ist er ja auch immer im internationalen Wettbewerb tätig oder auch bei EM oder WM Einsätzen. Also ja, das muss schon was heißen. Und auch nach der Partie hat Dennis Adekin bei Sky ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und auch gesagt, dass er naja, jetzt schon einer der älteren Schiedsrichter ist. Und ja, selbst nach dem Spiel Schalke gegen Münster hat er immer noch trainiert. Und jetzt am Wochenende stand bei ihm auch wieder Training an, wie er bei Schalke berichtete. Und ja, dadurch ist bei ihm trotzdem jede Woche Training angesagt. Nicht nur wegen des Fußballs, weil er auch noch nebenbei beruflich tätig ist. Also ja, bei ihm heißt es halt jeden Tag Sport. Und aufgrund seines starken Comebacks nach einer schweren Verletzungspause von, wie gesagt, 8 Monaten, der Lefiff der Woche für mich, Dennis Adekin.
Und knappe neue Folge Köln Edition, Karnevalsedition. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer regulären Folge wieder. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz.